Ja, das war sozusagen eine kurze Entspannungsübung, die wir jederzeit tagsüber mal machen können, wenn wir mal kurz Pause machen können. Dann eben auch, dann ist es so wichtig, nicht nur den Körper ruhen zu lassen, sondern auch Mittel und Wege zu kennen, den Geist zur Ruhe zu bringen. Und diese drei Schritte, die wir jetzt gemacht haben, sind eine schöne, einfache Übung. Einfach auf den Atem sich einzulassen, zunächst sich damit zu begnügen, ein- und ausatmen immer mitzubekommen, ne? Ein und aus, und dann tiefer in Kontakt zu gehen, indem man den Ein- und den Ausatmen den ganzen Weg verfolgt, von Anfang bis Ende. Und im dritten Schritt die Achtsamkeit auf den ganzen Körper erweitern und den ganzen Körper spüren. Also die Beine, den Rücken, die Arme, alles, ne? Das Gesicht, was auch immer wir gerade spüren, alles spüren lassen, sich einfach in sich hineinspüren. Gut, ja, das war eine schöne Entspannungsübung für den Anfang. Und jetzt würde ich gerne starten mit dem eigentlichen Vortrag. Wie machen wir das jetzt? Ein paar stehen hinten. Traut sich jemand hier vorne ohne Kissen zu sitzen? Oder haben wir doch noch ein Kissen über? Gibt's wo?
Ein Kissen hätte aber einen Platz hier aufgemacht.
Ja, ja, Platz gibt's. Ah, ein Kissen. Gut, danke. Also ein Kissen gäbe es hier vorne noch. Mag jemand vorkommen? Oder wollt ihr lieber stehen? Genau. Genau, ne, da kannst du das Kissen nehmen. Gut, okay, und die anderen stehen. Okay, passt, gut. Ja, gut. Wir haben das Thema unser wahres Zuhause im Trubel der Großstadt. Mein Name ist Thomas Barth. Ich nehme jetzt an, dass manche gekommen sind wegen dem Titel, manche sicher auch, weil sie mich kennen, und manche aber auch, weil sie die, ja, ich sag mal, die Schule meines Lehrers kennenlernen wollen, die Plan-Village-Diana-Schule. Und ich möchte deswegen auch so ein bisschen den Vortrag, ein paar Worte über meinen Lehrer, über Thich Nhat Hanh, sagen und so ein bisschen auch klar machen, wo sozusagen ein paar Besonderheiten sind unserer Schule und unserer Herangehensweise. Ja, zunächst erstmal ein paar äußere Fakten. Also Thich Nhat Hanh ist ein vietnamesischer Zen-Meister, der seit 1966 im Westen lebt und durch seine Bücher einer der bekanntesten Buddhisten geworden ist, weltweit. Er lebt in Südfrankreich, in Plum Village, und seine Schule wird manchmal auch genannt die Plum Village Diana Schule. Bekannt geworden ist er vor allem dadurch, dass er Achtsamkeit so sehr betont. Und das wird ja auch gleich jetzt unser Thema sein. Ich selber bin jetzt hier Vorsitzender der Gemeinschaft für achtsames Leben, und das ist der Verein der Schüler von Thich Nhat Hanh in Südbayern. Ja, also wir heißen zwar Gemeinschaft für achtsames Leben in Bayern, aber wir sind nur aktiv in Südbayern. Okay. Ja, dann starten wir gleich mal mit dem Thema. Und natürlich auch, dass dieses Thema auch, sag ich mal, typisch ist für unsere Herangehensweise. Oft sagt man, ja, die Buddhisten, die ziehen sich zurück an einen ruhigen, stillen Platz, meditieren und sind nicht mehr gesehen worden, ja. Und das ist sicherlich eine Herangehensweise, die auch manche Buddhisten so wählen. Wir aber gerade nicht. Das Besondere unserer Schule ist, dass wir zwar die Meditation und Achtsamkeit sehr schätzen, aber Mittel und Wege gefunden haben, das im Alltag zu üben. Und das ist das Besondere bei uns. Das heißt, wir betonen überhaupt nicht die Sitzmeditation im stillen Raum. Wir betonen nicht das Zurückziehen in ein Retreat, an einen ruhigen Platz. Was wir betonen ist, was kann ich tun in meinem Alltag? Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags. Was kann ich da tun, um auf dem Weg des Buddha weiterzukommen? den edlen achtfachen Pfad. Was kann ich da tun? Und und das ist eigentlich die Besonderheit und der Kern, dass wir da Dinge gefunden haben. Und das wird jetzt reinfließen in den Vortrag. Ne? Er ist ja schon so genannt, unser wahres Zuhause im Trubel der Großstadt. Das heißt da, wo wir ganz normal uns eben bewegen. Morgens in der S-Bahn, in der Arbeit, beim Mittagessen und so weiter und so fort. Aber fangen wir an mit unserem wahren Zuhause. Das ist ein Begriff, der mir sehr gut gefällt. Es gibt viele Begriffe im Buddhismus, die sehr schwierig zu verwenden sind, weil die Leute sehr Verschiedenes darunter verstehen oder weil sie so überladen und überfrachtet sind, dass die Menschen gleich einen Schreck kriegen, wenn man sagt, also ich denke jetzt zum Beispiel an Erleuchtung, ne? Muss man sich am besten den Mund nachher waschen, wenn man es gesagt hat. Ne? Ich habe es jetzt gar nicht gesagt. Also das sind so schwierige Begriffe. Ne? Und unser wahres Zuhause ist ein sehr schöner Begriff. Denn er soll uns erinnern daran, ja, was können wir damit verbinden oder was verbinden wir, die wir dieses Wort in den Mund nehmen damit? Ja, wir alle brauchen einen Platz, zumindest zeitweise wollen wir einen Platz sein, an dem wir uns sicher fühlen und dem wir uns geborgen fühlen, an dem wir das Gefühl haben, es gibt nichts zu tun. Wir können einfach entspannen, einfach loslassen. Es ist Frieden dort. Ja. Und wir fühlen uns wohl. Und wir alle haben das Gefühl, dass wir das irgendwoher kennen. Manchmal stellen wir uns vor, vielleicht war das mal in der Kindheit so. Vielleicht haben wir die Kindheit so empfunden oder zumindest die frühe Kindheit oder wir denken, ja, das war sicher im Mutterleib so. Da war für alles gesorgt, nichts war zu tun. Ist uns einfach gut gegangen. Ganz egal, wie oder was. Aber solche Dinge verbinden wir mit dem wahren Zuhause. Und das ist hier auch gewünscht. Jetzt ist natürlich die Frage, kann es ein wahres Zuhause geben als ein Ort? Kann es sozusagen so einen Ort geben, irgendwo hier in Oberbayern oder weiter draußen in der Welt, den wir unser wahres Zuhause nennen können. Ja, da will ich gar nicht viel Zeit drauf verschwenden und gleich mit dem zentralen Argument kaputt machen. Egal wohin wir reisen, wie weit weg auch wir reisen, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, all das nehmen wir mit. Da kann die Südsee so schön sein und so blau und der Strand so weiß, aber wir haben unsere Probleme mit. Ja? Es ist zwar der Chef nicht mit und der laute Nachbar nicht mit, aber unsere tieferen Probleme sind mit und sie werden sich bemerkbar machen. Also ein Ort kann es eigentlich nicht sein, im geografischen Ort, ne, wo man hingehen könnte, den man suchen könnte. Es auch, kann auch kein Raum sein, der geschaffen wird in einem Kloster, denn wir nehmen unsere Probleme mit, die sind da. Unser wahres Zuhause muss etwas anderes sein. Unser wahres Zuhause muss eine andere Art sein, zu denken. Eine andere Art, für unseren Geist zu funktionieren. Im Grunde ist das ja auch eine der zentralen Einsichten vom Buddha in der Nacht der Erleuchtung, die man auch in den vier edlen Wahrheiten findet, dass es in Wahrheit gar nicht drauf ankommt, was wirklich gerade ist in der Welt draußen, sondern darauf ankommt, was in unserem Geist ist, was in unserem Geist passiert. Wenn wir uns nicht ärgern, wenn wir nicht wütend werden, wenn wir nicht traurig werden, dann gibt es kein Problem. Eine Schwierigkeit des Menschen, eine ganz grundlegende Schwierigkeit des Menschen ist unsere Vorstellungsgabe. Es passiert irgendetwas, jemand redet uns unfreundlich an, ein Auto fährt knapp vorbei, irgendetwas, und es kommt ein Gedanke, ein unfreundlicher, und auf den unfreundlichen noch einen, wir malen uns ganze Szenarien aus, ganze Bilder, ganze Geschichten. Und verlieren dabei ganz den Kontakt, dass die schwierige Situation schon längst wieder vorbei ist, alles in Ordnung ist und es eigentlich gar kein Problem gibt. Das ist das Schwierige. Das heißt, wir entfernen uns so gerne und so oft aus der Realität, wie sie gerade ist, in eine Gedankenwelt. Und die Lösung, die der Buddha gefunden hat, ist genau der andere Weg. Die Lösung ist, im Augenblick zu sein, ganz im Augenblick zu bleiben, den einfach wahrzunehmen, einfach zu sehen, was gerade ist, zu hören, zu spüren, vielleicht auch schmecken oder riechen, einfach die Eindrücke aufnehmen und darauf, ja, ich sage mal, mit einem gelassenen Geist reagieren. Da müssen wir natürlich nachher noch im Detail draufkommen, was man da machen kann, um das zu schaffen. Aber wenn wir die ganzen Dinge aufnehmen, die ganzen Eindrücke, und darauf nicht negativ reagieren, dann geht's uns gut. Und die grundlegende Übung, die wir alle kennen und die alle Buddhisten machen, ist die Meditation. In der Meditation versuchen wir das erstmals sozusagen zu erleben, diesen Zustand. Wir setzen uns hin, bequem. Es muss nicht unbedingt die formelle Haltung sein, wie wir das jetzt hier gerade machen, mit dem geraden Rücken. Wenn man sich Schwierigkeiten hat, so zu sitzen, kann man sich auch anlehnen am Stuhl. Das ist gar nicht wichtig. Man kann sich auch in einen Fernsehsessel setzen. Das ist ganz egal. Hauptsache, es ist bequem. Man kann sich wohlfühlen. Und wenn es eine leichte Situation ist, also zum Beispiel man ist in der Meditationsgruppe oder man ist zu Hause, niemand stört einen, dann ist es auch sehr leicht, sich nicht zu ärgern und keine Angst zu haben und keine negativen Emotionen zu haben. Und dann kann man das einmal üben, im Augenblick zu sein. Und was ist in diesem Augenblick? Das kann sehr verschieden sein. Eins, was immer ist, ist, wir atmen. Wir atmen. Und deswegen verwenden wir in der Meditation den Atem als wie ein Geländer, an dem wir uns festhalten können. Ne? Wir versuchen, in der Gegenwart zu sein und zu bleiben. Und was ist sozusagen wie jemand, der wackelig geht? Das Geländer, was uns hält, das ist der Atem. Weil der Atem immer da ist. Einatmen, ausatmen. Ist immer da. Wir können uns immer auf den Atem konzentrieren. Und was passiert dann? Körper und Geist sind eins. Sind verbunden. Der Geist schaut auf den Körper. Ja, und der Körper und der Geist sind umgekehrt sowieso. Also sie sind eins. Ja. Wichtige ist, dass der Geist kann in 100.000 Richtungen wandern und tut es oft. Und den verbinden wir wieder auf den Körper. Wir richten ihn sozusagen mit seinem Interesse auf den Körper. So, und in dieser Situation entstehen also dann viele Körpereindrücke, vor allem ja, Körpereindrücke. Wir spüren den Atem, ganz egal eigentlich jetzt, ob im Bauch oder an der Nasenspitze. Und wir atmen ein und atmen aus. Wir lassen den Atem fließen, wie er ist, und spüren das. Und wenn wir das eine Weile schaffen, dann spüren wir, dass das dem Körper sehr gut tut. Dass das sehr gut tut. Das ist eine Entspannung für den Geist ist. eine Tiefenentspannung für den Geist ist. Der Geist nimmt einfach wahr, was gerade ist, den Atem. Und die Kunst ist, dabei zu bleiben, ja, ist klar, dabei zu bleiben, ne? So. Natürlich werden auch viele andere Eindrücke kommen. Wir werden etwas hören, es wird Geräusche geben auf der Straße, es wird Geräusche geben im Haus. Wir werden andere Körperempfindungen haben, vielleicht zwickt es irgendwo oder juckt irgendwo. Und wir werden es einfach als Eindrücke nehmen. Es ist halt so. Und die zweite ganz wichtige buddhistische Übung, gleich praktizieren, nämlich das Loslassen praktizieren. Das Loslassen. Aber es ist auch nicht wichtig, es ist auch nicht schlimm. Es ist halt jetzt ein Einsatzfahrzeug auf der Straße. Braucht man nicht weiter nachdenken, es ist. Einatmen, ausatmen, immer wieder im Augenblick bleiben. Und diese Übung ist sehr tiefgreifend. Wenn wir müssen sehen, dass eben dieser, also das ist auch ein Augenblick, wo nicht nur der Geist heilt, sondern auch der Körper heilt. Wie sollen wir uns das vorstellen? Es gibt, was macht ein Tier, wenn es verletzt ist? Ein Tier in der Wildnis. Ein Tier in der Wildnis, was verletzt ist, das sucht sich einen ruhigen, sicheren Ort und legt sich dort nieder. Bleibt an der Stelle, isst nichts, trinkt nichts und wartet ab. Und ich denke, das Tier, bei dem Tier ist es mit dem Geist nicht so schwierig, das wird auch beim Körper bleiben, ja? Und dann kann Heilung stattfinden, wenn der Körper in Ruhe ist und der Geist beim Körper ist, dann ist das System geschlossen. Der Geist, ich meine, biologisch gesehen, wofür ist der Geist da? Der ist für den Körper geschaffen, oder? Ich meine, er ist ja nicht geschaffen worden für die Arbeit oder die Wissenschaft, sondern das sind ja Dinge, die Menschen dann erfunden haben, wie in Fahrt war. Sondern er ist geschaffen worden, der Geist, für den Körper. Das heißt, wenn wir diesen Geist wieder zum Körper bringen, dann ist das Ganze wieder ein rundes, wieder ein geschlossenes, geregeltes System, um es jetzt mal technisch auszudrücken. Also ich bin Ingenieur, ja, wenn jetzt jemand fragt, du, woher komme ich, ja. Ist ein geschlossenes System, was in sich geschlossen ist und wieder geregelt ist und dann erst richtig funktioniert, wenn sich der Geist auch auf den Körper richtet. Natürlich müssen wir das nicht immer machen, aber wir können es und wir sollten es öfters machen, weil es gut ist, weil es unserem Geist gut tut und unserem Körper gut tut. Dann findet Heilung statt. Ja, und das war jetzt ein bisschen bezogen auf die Sitzmeditation. Und das Schöne ist, wir können den wesentlichen Teil dieser Übung, eben den Geist zum Körper zu bringen, können wir auch machen bei vielen anderen Aktivitäten des Tages. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir uns extra Zeit nehmen und wohin setzen und ausklinken aus unserer normalen Tagesroutine, sondern wir können das in vielen Gelegenheiten machen. Und eine der wichtigsten ist das Gehen. Wir können so gehen, dass unser Geist ganz beim Atem ist und bei den Schritten. Wir werden immer uns zunächst auf den Atem konzentrieren, um uns auszurichten, um in die Übung zu kommen. Und wenn der Geist ruhiger geworden ist und mitfließt mit der Bewegung, dann können wir auch uns öffnen und für die Körperempfindungen, und das ist vor allem dann eben die Füße und die Schritte. Ja, wir wollen ja uns wahrnehmen, wie wir gehen, wenn wir schon gehen. Ja, wir tun es normalerweise nicht. Ne? Normalerweise, wenn wir gehen, denken wir an irgendetwas. Ne? Also, was weiß ich, wenn wir in der Früh zur S-Bahn gehen oder zur U-Bahn gehen, denken wir an, naja, sehr verschiedene.
Tausend Dinge,
genau. Genau. Jeder hat da seine eigenen Themen. Manche denken schon an die Arbeit, manche denken noch an die Probleme zu Hause, manche träumen vom Urlaub. Und natürlich gibt es noch 100.000 andere Möglichkeiten, die dann ausgelöst wurden durch die Eindrücke auf dem Weg, ne, was immer wir gesehen haben. Ist ja ganz egal, was es ist. Jedenfalls, wir sind mit dem Geist irgendwo außer uns. Ja? Wir sagen im Deutschen außer sich sein. Finde ich schönes Wort. Ne? Schönes außer sich sein. Ja? Ja. Aber wir können auch zu uns zurückkommen und bei uns sein. Ja? Bei sich bleiben. Ne? Das sind auch so Redensweisen. Ja? Das würde ich wörtlich nehmen. Bei mir bleiben. Ja, und das ist beim Gehen natürlich vor allem die Schritte. Das Fühlen. Und das Schöne ist, wenn wir so gehen, den Atem fließen lassen, die Schritte fließen lassen und unser Interesse auf die Schritte lenken, dann ist das Schöne, wer das mal geschafft hat längere Zeit, der spürt, wie auf einmal die Schritte weicher werden. Weicher werden, gelenkiger werden. Ja? Geschmeidiger werden. Ja, warum? Ja, weil der Geist endlich mit dem beschäftigt wird, was seine Grundaufgabe ist, für den Körper zu sorgen. Ja? Weil wir nehmen endlich die ganzen Rückmeldungen, also ich bleibe jetzt beim System, beim geschlossenen Regelkreis. Ich meine, wir haben ja die ganzen Körperempfindungen auch aus irgendwelchen Gründen. Ja? Das, wenn wir einen Schritt gehen, wir spüren das Auftreffen des Fußes am Boden, wir spüren die Muskeln, wie sie sich bewegen, wir spüren das Blut, wie es fließt. Ja, vielleicht tut es auch mal weh zwischendurch, aber im Grunde, wir haben ganz viele Eindrücke von unseren Beinen zum Geist. Und wir schaffen es in 99% der Fälle, überhaupt uns keinen Deut drum zu scheren. Schade. Wenn wir es nämlich tun und einfach nur wahrnehmen, wir müssen gar nichts bewusst tun, nur wahrnehmen, wie fühlt sich das gerade an, das Gehen? Und dann fließen die Informationen wieder durch und unser Gang, unser Schritt, unser Gehen wird sich ändern. Positiv. Definitiv. Und ganz ähnlich gehen wir vor, wenn wir einfache körperliche Tätigkeiten ausführen. Wenn wir staubsaugen, wenn wir bügeln. Natürlich können wir Fernsehen gleichzeitig oder Ohrenstöpsel einstecken. Klar, können wir. Aber müssen wir nicht. Und wenn wir die Zeit nutzen, bei unseren Körperempfindungen zu bleiben, dann werden Körper und Geist verbunden werden und auch Heilungsprozess und dieser Frieden wird sich einstellen, auch bei dieser einfachen Arbeit. Ja? Und deswegen nennen wir das tiefe Dasein in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, das nennen wir unser wahres Zuhause. Ja, unser Lehrer Thich Nhat Hanh, wir nennen ihn Thay, sagt, unser wahres Zuhause ist das Hier und Jetzt. Einfach im Hier und Jetzt sein. Und natürlich kann jemand sagen, ja, das ist ein bisschen definitionsgemäß, weil wenn jetzt irgendetwas passiert, also ich meine, nehmen wir jetzt mal an, wir schaffen das, ja, uns geht's wunderbar. Wir sitzen so, wir atmen ein, wir atmen aus. Und dann hören wir die extra lauten Schritte unseres lauten Nachbarn über uns. Hm? Zum Beispiel, ja. Klar, kann man sich ärgern. Muss man aber nicht. Und und dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Wir müssen einerseits lernen, loszulassen von Vorstellungen, um dieses wahre Zuhause genießen zu können. Weil sonst fliegen wir ständig wieder raus. Dieses wahre Zuhause ist ein ganz, ist eigentlich ein wackeliger Zustand. Ja? Wir alle kennen es, wir alle haben es schon erlebt, diesen tiefen Frieden, wenn wir von nichts gedrängt werden, wenn wir kein Problem zu lösen haben, wenn wir uns über nichts ärgern. Wir alle kennen das. Vielleicht haben wir das mal erlebt, was weiß ich, auf einer Wanderung, wenn wir eine Rast machen. Das ist eine schöne Gelegenheit, die Rast. Ne? Warum ist die Rast so schön? Es geht ja nicht nur um die Pause, dass wir jetzt auf einmal nicht mehr gehen. Ne? Warum ist die Rast auf der Wanderung so eine tolle Situation, diesen tiefen inneren Frieden erstmals zu erleben? Ja, wir haben uns natürlich eine Situation geschaffen, in der es nichts zu tun gibt. Ne? Das ist gut, weil wir sind ja irgendwo weit weg von zu Hause. Ne? Also es gibt jetzt gerade nichts zu arbeiten. Ne? Das ist so einer dieser Dinge, mit denen wir uns Unruhe reinbringen gerne. Ne? Es gibt gerade nichts zu arbeiten. Normalerweise sind keine schwierigen Menschen mit. Und wir geben auch noch die Anstrengung auf. Wir lassen los körperlich. Ne? Setzen uns hin. Und dadurch gerade das, die Muskeln angespannt waren, ne, spüren wir dann die Entspannung besonders deutlich. Ne, und dann können wir loslassen von allen Aktivitäten, von allem Drängeln, von allem Schieben, was wir so haben. Loslassen. Und dann ist eine Gelegenheit, erstmals im Alltag tiefen inneren Frieden zu empfinden. Ne. Es gibt viele ähnliche Situationen. Ja. Und wir müssen uns jetzt aber in der zweiten Übung nicht nur beschäftigen, da reinzukommen in diesen Frieden, in dieses wahre Zuhause, sondern müssen auch dran arbeiten an den Dingen, die uns immer wieder rausbringen. Ja, das ist die andere Seite. Ne? Reinbringen heißt, sich konzentrieren auf das Hier und Jetzt, Atem, Schritte, Dasein. Es genießen. So, was bringt uns raus? Raus bringen uns jetzt äußere Reize, auf die wir negativ reagieren. Zum Beispiel bleiben wir jetzt bei dem einfachen Beispiel, ne, der laute Nachbar, der wieder in der Wohnung auf und ab geht mit den extra lauten Schuhen. Ne? Gut. Und ja, und wir ärgern uns drüber und jemand sagt, ah, ärger dich doch nicht drüber. Das neigen wir dazu zu sagen, ja, darüber muss man sich ja ärgern. Und aber gerade das ist eben die zentrale Aussage der vier edlen Wahrheiten, dass man sich darüber nicht ärgern muss. Das ist es. Ne? Das ist es. Es ist kein biologischer oder psychologischer fester Zusammenhang zwischen diesem Reiz, der laute Nachbar geht in der Wohnung auf und ab oder dreht den Fernseher wieder auf, und unserem Ärger. Es ist einfach nicht so, sondern das ist eine Gewohnheit. Schlicht und ergreifend eine Gewohnheit, die wir uns angewöhnt haben. Die entstanden ist, ja, sicherlich durch irgendwelche, ja, wir haben viel mehr Gewohnheiten, als wir denken, einfach übernommen von unseren Eltern und von unserer Umgebung. Ne? Und es ist jetzt auch ganz egal, wo sie herkommt, sie ist da. Wir haben die Gewohnheit, negativ zu reagieren, uns zu ärgern über gewisse Dinge. Das ist individuell verschieden. Und es ist sehr schön, auch mit anderen mal drüber zu reden, worüber die sich zu ärgern und das zu analysieren. Weil es geht am Anfang, wenn man sich auf diesen Weg begibt, geht es ja auch darum, das Vertrauen zu gewinnen, dass das stimmt, was die sagen. Und wenn man sich einfach 50 Jahre lang über etwas geärgert hat, dann fällt es vielleicht schwer zu glauben, dass es möglich ist, sich nicht darüber zu ärgern. Und da hilft es unheimlich, einen Menschen zu finden, da reicht schon einer, der sich nicht ärgert drüber. Weil dann weiß man, es ist menschenmöglich. Hm? Gut. Und jetzt für alle die, die eben es für möglich halten, Hinweise dazu, was man machen kann. Also wichtig zu verstehen ist, dass es eine Gewohnheit ist und dass Gewohnheiten natürlich stark sind. Das heißt, es ist nicht leicht, damit diese zu ändern. Ne? Das ist klar, das müssen wir wissen. Aber auf der anderen Seite, es ist nur eine Gewohnheit. Und hinter dieser Gewohnheit stehen schon auch so feste Glaubenssätze, wie zum Beispiel, das geht ja nicht, das kann man nicht machen, ja, und ne, wenn man schon Parkett hat, muss man Filzpantoffel anziehen, ne, und kann nicht mit Schuhen oder Strumpfsocke gehen und so, ne, stehen so Gedanken dahinter. Und es hilft jetzt mit dieser konkreten Situation, mit der man jetzt Schwierigkeiten hat, also das bleiben wir bei dem Beispiel, bei dem lauten Nachbarn, sich damit auseinanderzusetzen, in der Form, dass man versucht zu verstehen, warum dieser Mensch so ist, wie er ist. Warum er das tut. Und dieses Verstehen muss gar nicht so tiefgreifend sein. Ich meine, es kann schon helfen, einfach nur einzusehen, dass er es vielleicht aus Gewohnheit macht. Ja? Ja? Dass er noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat, ob das laut ist in der anderen Wohnung. Ja? Wichtig ist nur, dass wir die Gedanken, dieses Schauen in diese Situation, dass wir einfach spüren, dass da in gewissem Sinne eine Kommunikation stattfindet, ja, im erweiterten Sinn eine Kommunikation, weil der eine tut etwas, der andere kriegt es mit, ne, da fließen Informationen, eine Kommunikation stattfindet, die zu keinem guten Ende führt und das dieser Mensch dass es aber nicht so ist, dass dahinter böse Absicht steckt, sondern dass da ganz andere Gründe dahinter stecken, wie Gedankenlosigkeit, wie Gewohnheitsenergien und solche Dinge. Und um dem Ganzen die Schärfe zu nehmen und ein bisschen aufzuziehen und dann wieder zu sich selber zurückzukommen und zu fragen, ja, und warum muss ich eigentlich so reagieren? Ja? Und dann kommt der dritte Gedanke dazu, und warum schade ich mir eigentlich selber dadurch, dass ich mich ärgere? Das ist dann der ganz Wichtige. Ne? Warum schade ich mir selber? Will ich mir schaden oder will ich mich gut um mich kümmern? Wofür will ich eigentlich meinen Geist verwenden? Ja, vielleicht um mich gut um mich zu kümmern. Also das hat der Buddha gemacht. Er hat jahrelang meditiert. Nur um das Problem zu lösen, wie kann man in dieser Welt leben, ohne zu leiden. Weil das war seine Aufgabenstellung. Ne? Die hat er sich gestellt, bevor er 6 Jahre lang Askese geübt hat, bevor er unter dem Baum der Erleuchtung meditiert hat. Da hat er sich die Frage gestellt, wie kann man in dieser Welt leben, ohne daran zu leiden? Das ist eine gute Frage, ist eine wichtige Frage. Und unser kleines Problem, was ich gerade rausgegriffen habe, ist ja nur ein kleines Detail davon. Wie kann ich in dieser Wohnung wohnen, ohne unter dem Bewohner über mir zu leiden? Ja, und die Antwort, wir wissen es, war die, indem ich aufhöre, mich zu ärgern, indem ich aufhöre, wütend zu sein. Indem ich diesem Nachbarn letztendlich verzeihe, dass er so ist, wie er ist. Hat er das verdient? Blöde Frage, ne? Ich wollte es nur mal gestellt haben, ne? Weil wir neigen manchmal zu sagen, ja, der hat es ja nicht verdient. Aber ist völlig falscher Ansatzpunkt. Habe ich es verdient, mich zu ärgern? Nein. Ich will glücklich leben in dieser Wohnung. So. Wenn ich dem Nachbarn verzeihe, dass er so ist, wie er ist, wenn ich es wirklich schaffe, ärgere ich mich dann noch? Nein. Dann ist es einfach so. So wie es manchmal im Mai kalt ist. Ja, alle haben heute üben dürfen. dem Wetter zu verzeihen, dass es sehr kalt sein kann. Ja? Wir sind alle ein bisschen verfroren, wir freuen uns alle darauf, in die warme Wohnung zu kommen. Ja, klar, natürlich. Aber wenn wir uns ärgern, machen wir es nicht besser, sondern machen wir es schlimmer. Ja? Das ist der zentrale Punkt. Es ist nicht leicht. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Ja? Wir können nicht einfach sagen, ja, jetzt ärgere ich mich nicht mehr. Nein, so geht es nicht. Aber es ist von unglaublicher Bedeutung für unser ganzes Leben. Und das war eine Übung. Diesem Nachbarn letztlich zu verzeihen, dass er ist, wie er ist. Und wir werden nicht drunter leiden. Ich bringe gerne das Beispiel mit dem Einschlafen. Das habe ich jetzt mal hier weggelassen, wenn man beim Einschlafen gestört ist. Aber das passt auch zum Nachbarn. Ne? Ich habe es gestern Abend wieder üben dürfen. Und das Tolle ist, je mehr man das ja üben konnte, also bei mir war Party im Haus, ja, aber ich hatte vorher den großen Gatsby gesehen. Es hat total gut gepasst. Ich habe mir gedacht, toll. Die Party meiner Kinder, ja. Ja, ich wollte nur schlafen. Ne? Meine Kinder haben Party gemacht. Aber wenn man ein paar Mal da durchgekommen ist, ne, durch dieses Problem, das ist ja jetzt sozusagen eine Variante des Nachbarn, der laut in der Wohnung rumgeht, ist ja das, ich liege im Bett und höre die Musik, höre die Schritte, höre das Mitsingen der jungen Leute. Ja? Das ist eine konkrete Variante jetzt unseres Problems. Was mache ich damit? Na klar, wenn ich mich ärgere, kann ich nicht einschlafen. Wenn ich wütend werde, kann ich nicht einschlafen. Logisch. Haben wir alle schon erlebt, kennen wir alle. Was passiert, wenn wir uns nicht ärgern und nicht wütend sind? Nicht in einen Widerstand gehen. Ja, wenn wir nicht in einen Widerstand gehen, wenn keines dieser Dinge da ist, dann sind wir wie ein kleines Kind von einem Jahr, was mitgenommen wird zum Abendessen oder auf ein Fest, in seinem Maxi-Cosi liegt, müde ist und einschläft, wo sie alle nur staunen und denken, ja, wie kann man jetzt einschlafen? Ja, warum kann das Kind einschlafen? Ja, weil es ihm piep egal ist, was die Leute sagen. Es ist ihm völlig egal. Es interessiert sich ja gar nicht dafür. Es ist müde. Und man kann einschlafen, wenn es laut ist. Ja? Man darf nur nicht in Widerstand gehen. Und wenn man das ein paar Mal schon geübt hat, mit Schnarchern und so und ähnlich, ne, dann ist auch das Vertrauen da und umso besser gelingt es. Und man legt sich ins Bett und sagt, ja, die machen Party, aber ich bin müde, ich schlafe jetzt. Und je mehr man das geübt hat, desto besser geht's. Ne? Desto schneller geht's, desto leichter geht's. Einfach wie ein Kind sich hinlegen und einschlafen. Ist doch schön, wenn sie Party machen. Ne? Ja? Also die Tochter ist 21 geworden. Ja, ist ein guter Grund. Ne? Also nicht die Entschuldigung kaputt machen. Wir neigen dazu, zu sagen, ja, das sagen die dann als Entschuldigung. Deswegen muss man ja nicht so laut sein. Oder deswegen kann man ja um 12 aufhören. Nein. Die Entschuldigung suchen für den anderen. Ist doch ein guter Grund, 21 zu werden. Sind viele Leute da. Sie haben ja einen Spaß. Sie haben ihre Freude. Ist doch wunderbar. Ist doch schön. Ist doch schön, dass Platz im Haus ist, dass so viele Leute kommen können. Hat der große Gatsby auch gesagt. Schön, schön, dass so viel Platz ist, dass so viele Leute kommen können. Toll. Und ich bin müde. Ja, was mache ich dann? Leg mich mal im Bett und schlaf. Ja? Gut. Und das war jetzt recht leicht und einfach erklärt an einem leichten und einfachen Problem, ist aber letztlich einer der Kernpunkte des ganzen Buddhismus. Ja? Es ist ganz wichtig zu verstehen. Der Vortrag hat natürlich eine gewisse festgesetzte Dauer, deswegen will ich da jetzt nicht... Oh, ich habe schon überzogen. Ich habe schon überzogen. Okay, aber das Wichtige ist gesagt.
Aber nicht ärgern.
Nein. Kein Problem. Das Wichtigste ist gesagt. Ja, ich wollte ja nur noch mal betonen. Wir haben jetzt an einem einfachen, leichten Beispiel einen Kernpunkt des Buddhismus herausgearbeitet. Ja? Einfach der laute Nachbar. Letztlich Das ist natürlich sozusagen dann Hausaufgabe, ja? Gilt dieselbe Logik bei allen anderen Dingen, an denen wir uns stoßen? Ne? Der schwierige Chef. Schwierigkeiten mit den Eltern können sehr tiefgreifend sein und von unglaublicher Bedeutung sein, das zu lösen. Das ist eines sozusagen unserer Spezialgebiete, wo wir auch noch konkrete Hilfestellungen haben, was immer wieder bei unseren Retreats auch angegangen wird und was wirklich ein Leben verändern kann. Also das ist, muss man schon sagen. Ne? Also vor allem zum gleichgeschlechtlichen Elternteil. Also die Frau zur Mutter und der Mann zum Vater. Ne? Ganz wichtige Dinge. Wenn es da Schwierigkeiten gibt, Ablehnung gibt, ist es immer auch eine Ablehnung von Teilen von in uns. Ne? Und damit ein Problem. Und es ist sowieso ein Problem, diese Ablehnung. Ne? Wir waren ja jetzt gerade dabei, ne? Beim Lärm. Und bei den Eltern, das sind nur tiefergreifende Dinge, schwierigere Dinge. Und das Gleiche gilt, wenn man eine schwere Krankheit hat und die schwere Krankheit annehmen muss, dann ist es sehr schwierig, aber ganz wichtig, um glücklich leben zu können. Trotz Krankheit. Ja? Das sind sozusagen dann die schwierigeren Übungen. Ne? Okay, und wichtig ist aber, klein anzufangen. Klein anzufangen, bei den Dingen, mit den Nachbarn und den Kollegen und, ja, und dem Wetter auch. Ich hatte, gut, na, jetzt keine Beispiele mehr, also und dem Wetter. Okay, und das ist der zweite Teil. Und wir werden sehen, dass diese zwei Übungen sich im Augenblick verankern und den Augenblick genießen und an den Dingen arbeiten, die Aufreger sind für uns, die uns aufregen, die uns das Leben schwer machen, dass sie sich gegenseitig befruchten. Weil je weniger ich mich aufrege über irgendwelche Dinge, die da passieren in mir, um mich herum, desto mehr werde ich im Augenblick bleiben können und den Augenblick genießen können. Ja? Und je mehr ich es aber schon erlebt habe, den Augenblick zu genießen und es zu spüren, wenn ich die Welt so lassen kann, wie sie ist, ja, die etwa 1,5 Millionen Menschen, die mit mir zur gleichen Zeit in dieser Stadt leben, einfach so leben lassen kann, wie sie sind, und ich glaube, nicht besser zu wissen als sie, wie man sich verhält, ja, wenn ich das kann und sie einfach lassen kann, dann, habe ich den Faden verloren. Aber die beiden Teile beeinflussen sich gegenseitig positiv. Ja? Das Üben, im Augenblick zu verweilen und das Gewinnen von Verständnis für andere und das Loslassen halt. Ne? Das Loslassen von festen Vorstellungen, dass etwas sein muss, dass andere sich irgendwie verhalten müssen. Und das sind die zwei ganz grundlegenden buddhistischen Übungen. Und das Besondere bei uns ist eigentlich nur das, dass wir uns sehr darauf konzentrieren, nicht sozusagen das in irgendwelchen Sonder- und Reihenformen in Meditationen, in Retreats zu üben, sondern dass wir das direkt im Alltag an den ganz normalen Problemen, die wir im Alltag haben, üben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.